Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Eine der Sportstimmen Deutschlands verabschiedet sich noch in diesem Jahr in den Ruhestand. Heute gibt es Vorortberichte über drei Spiele der deutschen Fußballligen und über ein Basketballspiel. Und Bayern 04 Leverkusen kriegt diese Woche schon die Möglichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen. Das alles und noch viel mehr in Folge 211 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, schön, David, dass es endlich mal wieder mit uns beiden geklappt hat. Schönen guten Abend.
Ja, schön, dass wir uns einrichten konnten. Heute müsst ihr auf Stefan Raab verzichten, aber dafür gibt es uns wieder im gewohnten Doppel. Und du hast ja schon angesprochen mit wirklich spektakulären Themen. Wir waren bei einigen Sportereignissen live vor Ort und werden natürlich davon berichten. Außerdem gibt es natürlich darüber hinaus noch die anderen Sportnews aus der vergangenen Woche. Wir steigen also mit unseren Kurznews-Themen ein. Danach geht es in den Radsport. Wir sprechen über Darts und Snooker. Du hast ja eine Persönlichkeit eben schon angesprochen oder zumindest angedeutet. In der Leichtathletik gibt es diese Woche nicht ganz so viele Neuigkeiten. Dafür aber allerdings auch aus nordhessischer Perspektive, aus dem Eishockeysport. Wir werden über Tennis sprechen, außerdem aber natürlich auch der Formel 1 Grand Prix aus Japan, Handball, Basketball und im Fußball. Da gibt es natürlich eine Menge Themen. Du hast angesprochen, Leverkusen kann Meister werden. Wir blicken aber genauso auf die Spiele, die wir vor Ort gesehen haben in Liga 2 und 3, auf die internationalen Spiele, die vor uns stehen, auf das feststehende DFB-Pokalfinale, auf Frauenfußball. Also eine Menge drin und sehr, sehr viele Analogien, wenn wir an unsere beiden Vereine denken. Aber da kommen wir später im Fußball drauf zu sprechen. Vorher allerdings ein paar Kurznews. Und zwar, ja, Felix Sturm, der Boxer, der hat jetzt ein kleines Problemchen mit eine ARD-Recherche und Infusionen, Benny. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen Felix Sturm, den Boxer, denn es geht da um eine Infusionsanwendung, vermeintlich harmlos, die er da verabreicht bekommen haben soll, ja, von seinem von seinem Physiotherapeuten, glaube ich. Und das Interessante dabei ist, ja, dass es generell, glaube ich, um Infusionsanwendungen geht, die schon in die Doping-Fraktion fallen. Und dementsprechend könnte da noch einiges drauf zukommen auf Felix Sturm. Denn es ist nicht das erste Mal, dass er ja jetzt zumindest in Verdacht gerät für Doping. Da gab es ja schon mal etwas vor ein paar Jahren. Das sogar noch in Kombination mit einer Steuerhinterziehung. Das heißt, er ist vorbestraft und im schlimmsten Fall, natürlich, es kann zu einer Geldstrafe kommen, im schlimmsten Fall könnte aber sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren auf ihn warten. Also der 45-Jährige, der seine Karriere ja aktuell noch nicht offiziell beendet hat, da wartet noch einiges auf ihn.
Genau, Infusionen sind im Prinzip komplett verboten, egal was drin ist für Leistungssportler. Es gibt Ausnahmen für Notfallbehandlungen und Sondergenehmigungen, schreibt die Sportschau, aber diese Sondergenehmigung lag in diesem Fall nicht vor, auch wenn das jetzt Kochsalzlösung und Vitamin C, wie in diesem Fall womöglich, sein könnte, aber das könnte noch ein Nachspiel haben. Was auch noch ein Nachspiel hat, und das hört ja nie auf, ist die Tätigkeiten des Deutschlandachters im Rudern. Da lief es ja letztes Jahr nicht ganz so rund, aber Olympia ist natürlich das große Ziel, da endlich mal wieder eine Medaille zu holen. Es gibt jetzt die neue Bootbesetzung für diesen Sommer. 2 Rückkehrer sind dabei, unter anderem Hannes Otschig als Schlagmann, aber auch unser Eschweger Benedikt Eggerling ist am Start und da haben wir auch schon einige Hintergedanken für das Olympia-Vorfeld, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Aber falls ihr Fragen zum Rudern generell und zum Handeln und Trainieren rund um den Deutschlandachter habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Das könnte sehr, sehr interessant werden.
Ganz genau. Wir sagen jetzt noch nicht mehr, weil wer weiß, was noch alles passiert bis dahin. Aber natürlich, das könnte auf jeden Fall schon mal sehr spannend werden. Gerade natürlich mit Blick auf Olympia. Da haben wir natürlich auch einiges für euch vor. Genau, so viel erstmal dazu.
Genau, bei Olympia außerdem natürlich mit im Programm ist Radsport und da kann ich euch einmal mehr auf den Stand der Dinge bringen, wie es bei den Frühjahrsklassikern so aussieht. Und zwar generell muss man auf jeden Fall sagen, Crash, Crash, Crash. Das ist das Thema des Radsports aktuell gewesen. Das werdet ihr sicherlich auch mitbekommen haben, wenn es jetzt nicht ganz so mit euch im Radsportzirkus bewandert ist. Die belgischen Klassiker haben wir hinter uns gebracht. Es gab die Baskenland-Rundfahrt mit sehr, sehr schweren Stürzen, zahlreiche Favoriten und ja auch Klassementfahrer für die großen Rundfahrten sind da zum Teil sehr, sehr schwer verletzt worden. Auch Lennart Kemner, der Deutsche, ist sehr, sehr schwer verletzt, war in der Intensivstation, der hatte einen Trainingsunfall auf Teneriffa, ein anderer Top-Athlet, Jonas Vingegaard, ist mit einer Lungenquetschung im Krankenhaus gewesen, also unfassbar, welche großen Namen das da jetzt erwischt hat, das ist sehr, 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 sehr krass, bisschen besser lief's bei Primoz Roglic, der hat nur Schürfwunden davongetragen, Blutergüsse, Prellungen, ich meine, das gehört im Radsport irgendwie dazu, über diese Häufung so früh im Jahr fand ich jetzt schon sehr, sehr erschreckend, welche Konsequenzen das hat, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, vielleicht vorab das sportliche Paris-Roubaix stand auf dem Programm, das heißt lange Pavé-Passagen, das ist das Kopfsteinpflaster, bei den Damen gewann Lotte Kopecky und bei den Herren Mathieu van der Poel. Und da gab es auch zum einen natürlich deutsche Platzierungen, die man auf jeden Fall erwähnen kann. Und zwar sind das durchaus gute. John Degenkolb war natürlich am Start. Der hat das Ding ja auch schon mal gewonnen. Ist mit dem Rennen noch nicht ganz zu Ende. Dieses Jahr zu Platz 11 gereicht. Und Nils Pollitt ist aus deutscher Sicht sogar auf Platz 4 gefahren. Wie gesagt, van der Poel erfolgreich. Der wurde allerdings von einem Fan mit einer Mütze abgeworfen, absichtlich während des Rennens. Hat das Gott sei Dank nicht mitbekommen. Ist auch zu keinem Sturz geführt. Aber dennoch ist das jetzt ein großes Thema, denn man überlegt, im Radsport gelbe und rote Karten einzuführen. Ganz klassisch, gelbe Karte Verwarnung, rote Karte heißt Rennausschluss. Das heißt, wenn man sich im Peloton daneben verhält und dann unter anderem einen Massensturz verursacht, dann kann es demnächst Verwarnung geben. Was halten wir davon?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Debatte, die, glaube ich, auch noch echt ein Stück weit geführt werden muss, aber in meinen Augen, dass es Sanktionen geben muss, wenn ja sogar einer der Hauptverantwortlichen sagt, 50% der Stürze gehen eben auch auf die Kappe einzelner Sportler, also in die Verantwortung einzelner Sportler, dann kann man, glaube ich, auch sagen, dass eine Verwarnung durchaus auch in bestimmten Fällen vielleicht notwendig sein muss, um da vielleicht auch die Fairness wirklich, die Fahne der Fairness oben zu behalten. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, also ich fand es erstmal ein bisschen befremdlich, aber ich finde das im Prinzip eine echt gute Sache, weil wir sehen ja, zunehmend haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass doch auch, und das sagt der Präsident des Internationalen Radsportverbandes, auch 50% der Unfälle darauf auf Fehlverhalten der Fahrer selbst zum Münzen sind. Also ist da ja schon irgendwie was dran. Ich weiß nicht, wie der auf die Zahl kommt, aber ich glaube dem das jetzt mal. Und von daher ist es auf jeden Fall eine gute Idee, das zumindest auszuprobieren in dem Fall. Da bin ich ja nicht immer Fan von solchen kompletten neuen Dingen, aber in dem Falle sehe ich jetzt keinen großen Nachteil. Weiß nicht, ob es dann hier auch große Videobeweisdiskussionen geben wird in ein paar Jahren oder so. Aber ich würde es auf jeden Fall austesten. Mal gucken, ob das dieses Jahr noch passiert. Was wir jetzt allerdings schon mal wissen, ist, dass wir gute Besserung wünschen an all die Verletzten. Der Giro-Start für Lennart Kemner scheint wohl ausgeschlossen zu sein. Dafür sind die Verletzungen zu schwer. Aber es geht natürlich dennoch weiter im Radsport. Am Sonntag ist das Amstel Gold Race als Highlight für diese Woche. Also da bleibt man natürlich am Ball. Und dann sind die Grand Tours ja auch nicht mehr allzu lange hin.
Ja, ganz genau. Und was auch gar nicht mehr so lange und so lange hin ist und gar nicht mehr so weit weg ist, ist übrigens die Snooker-WM, um da ja den Übergang direkt zum nächsten Thema hinzubekommen, weil jetzt geht es um eine absolute Legende. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich vielleicht sogar die Stimme von Eurosport, weil ich weiß nicht, gerade beim Durchseppen ist, glaube ich, die Stimme die selbst einigen, nicht regelmäßigen Snooker-Guckern diese Stimme auf jeden Fall bekannt ist. Es geht natürlich um Rolf Kalb, um die Stimme des Snooker in Deutschland. Seit 1990, glaube ich, ist er jetzt mittlerweile Kommentator im Snooker bei Eurosport. Ist da auch nur eigentlich durch Zufall reingekommen. Hatte damals, glaube ich, wie er bei Bild selber nochmal sagte, dass ein Rugby-Spiel bei einer WM kommentiert, wo Eurosport gerade noch so ein bisschen beim Experimentieren war. Und ja, dann kam eben die Snooker-Übertragung rein und es brauchte einen Mann. Und da war er eben der Erste, der eingefallen ist, weil er eben sowieso schon im Kader, sag ich mal, bei Eurosport unter Vertrag stand und auch übrigens der Pressesprecher des Deutschen Billardverbands war. Und da war die Parallele relativ schnell da und seit diesem Jahr jährlich kommentiert er und überträgt er auf Eurosport alle wichtigen Turniere, alles kann man dort gucken und ja, natürlich am bekanntesten seine Phrase, muss man ja leider sagen, aber keine Ahnung, ich verbinde es natürlich gerne mit ihm, ihr euer Rolf Kalb am Anfang und am Ende jeder Übertragung. Da geht eine ganz große Legende, eine Stimme, die Der zur Sportart passt, glaube ich, ne? Eine sehr ruhige Stimme, ja, eine angenehme Stimme, die nicht schillernd ist, aber die man einfach sich gerne anhört und bei der man auch gerne mal einen Abend verbringt, wenn man die Zeit hat.
Schmieso hat heute im Lauschangriff, glaube ich, von melancholisch an den großen Abenden gesprochen. Das finde ich ziemlich passend. Am 6. Mai ist es dann soweit. Dann wird er das letzte Mal am Mikrofon sitzen. Hat ja auch in den vergangenen Jahren, also ursprünglich damals seinen ersten Eurosport-Auftritt, hat er 89 mit dem Rugby-Spiel gehabt, schreibt DWDL. Hat zwischenzeitlich auch, ich glaube mal, Basketball kommentiert. Also das Mädchen für alles, das kennen wir natürlich auch. Du hast vorhin gesagt, die Stimme von Eurosport, da würde ich Sigi Heinrich und Dirk Thiele, der leider nicht mehr da ist, noch mit in den Ring werfen. Also vor allem Sigi Heinrich. Aber das ist natürlich so, wenn du den Fernseher eingeschaltet hast und dann der grüne Tisch da stand und dann nicht Rolf Kalb zu hören war, das war erstens selten und zweitens sehr, sehr ungewohnt und genau daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass es dann, wenn der nächste Monat vorbei ist oder dieser 6. Mai vorbei ist, dass es dann häufiger jemand anderes zu hören ist als Rolf Kalb. Auf jeden Fall eine Legende.
Ganz genau. Ich meine, es geht hier ja auch erstmal so, wie ich das mitbekommen habe, nur um die Übertragung. Es gibt ja weiterhin zwei deutsche Turniere im Kalender des World Snooker Verbands. Vielleicht bleibt er ja erhalten als Master of Ceremonies bei diesen beiden deutschen Turnieren, weil das hat er ja bisher auch gemacht. Also da dann den Ansager gespielt zwischen den Partien. Mhm. Weil natürlich für die Snooker-Gemeinde in Deutschland ist er die Person schlechthin und zieht die Leute natürlich auch an. Aber auch da werden wir natürlich sicherlich dranbleiben und das mitbekommen, falls das der Fall ist. Aber wir können ja direkt ins Sportliche übergehen. Geht auch relativ schnell. Die Woche war nämlich die Tour Championship und das Finale, ja, es war ein Finale der Altmeister, kann man sagen. Mark Williams gegen Ronnie O'Sullivan, also ja, die Generation, die Rolf Kalb, ja, mit den Rolf Kalb auch in seine Rolle gewachsen ist, kann man glaube ich sagen. Die Golden Generation, wie ja viele sagen. Und am Ende gewann das Finale Mark Williams mit 10-5 und das, obwohl vor der letzten Session Ronnie O'Sullivan noch mit 5-3 geführt hat. Das heißt, 7 Frames in Folge gingen dann an Mark Williams und ja, der unterbricht damit natürlich diese Doppelsiegesserie, wie wir sie ja schon berichtet hatten, von O'Sullivan und von Judd Trump, die dieses Jahr bisher über weite Strecken wirklich dominiert hatten. Genau, also da war es auf jeden Fall eine Session, wo O'Sullivan wirklich gar nicht in die Partie kam. Genau, und damit gehen jetzt 150.000 Pfund an den Sieger Williams. Und zuvor hatte übrigens Williams 22 der letzten 24 Duelle mit O'Sullivan verloren. Auch das ist vielleicht noch eine ganz interessante Statistik. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn wir den Sprung jetzt zum Darts rüber machen, Benni, können wir schon machen, denke ich. Einmal auf die Premier League schauen. Vom letzten Donnerstag in Manchester wurde gespielt. Und tatsächlich ist ein Youngster ganz groß rausgekommen. Denn Luke Littler gewinnt zum zweiten Mal hintereinander den Premier League Donnerstag im Finale gegen Gervin Price. Bereits in Runde 1 waren sowohl Michael van Gerwen als auch Luke Humphries ausgeschieden, sodass jetzt Luke Littler auch die Tabellenführung in der Premier League-Tabelle übernommen hat. Luke Littler 23 Punkte mit 2 Abendsiegen. Luke Humphries mit, ja, schon 3 gewonnenen Abenden, aber eben einen Punkt weniger, weil Luke Littler schon 5-mal im Halbfinale stand. Ja, Peter Wright weiter am Ende dieser Tabelle, also es bleibt weiter spannend, wer da die Top 4 bildet. Espinel, Van Gerwen und Smith sind relativ eng beieinander. Cross und Price können da mit Glück auch noch ein bisschen reinspringen, aber es ist ja nicht mehr allzu lange hin, also es bleibt weiter spannend und Luke Littler scheint dann doch irgendwie da weiterzumachen, wo er vor einigen Monaten erst angefangen hat.
Ja, absolut. Also er hat ja dann auch, ich glaube, genau, die ersten 8 Spieltage mit Konstanz hat er schon zu überzeugen gewusst, auch in der Premier League, aber der erste Sieg hat dann eben auch bis zum 9. Spieltag gewartet. Dann kam eben dieser Doppelsieg und genau, das ist natürlich auch wieder durchaus beeindruckend mit hohen Averages. Was vielleicht noch auffällt, genau, Peter Wright, der immerhin ja mittlerweile 2 Punkte auf dem Konto hat und trotz eines 109er, 110er Averages im Viertelfinale.
4 Punkte.
Genau, 4 Punkte sogar mittlerweile.
Sensationell.
Es geht voran. Ja. Aber nee, es geht ja wirklich bergauf bei ihm. Nur die Premier League ist natürlich brutal. Also, wenn du das siehst hier mit einem 109er, 110er Schnitt, verliert er sein erstes Spiel gegen Gervin Price, der selbst 108 spielt. Also, ja, da wird nichts.
Wie war noch gleich der alte Modus? Den gab es ja noch, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, oder? Ich erinnere mich an die Modusumstellung. Wie
war
denn das?
Das war, dass noch Unentschieden möglich waren. Das heißt, keine Ahnung, beim Stand, also wenn jetzt zum Beispiel es 6-5 steht, ist nur noch ein 6-6 möglich oder ein 7-5. Also es waren Unentschieden möglich. Und das war eben auch, ja, das war das Besondere. Peter Wright ist auch schon oft nah dran gewesen und wahrscheinlich hätte es das ein oder andere Mal auch schon für einen Punkt gereicht. Ne? Das ist das Interessante. Ja,
gut, dass ich gefragt habe.
Genau, aber
sehr gut. Diese Woche geht's in Birmingham weiter.
Ganz genau. In Birmingham geht's weiter und ja, sonst am Wochenende war relativ wenig. Dafür war heute wieder Players Championship. Natürlich, das sprengt uns auch immer so ein bisschen jetzt unseren Podcast, dass die Pro-Tour-Turniere in der Woche stattfinden. Dass wir nämlich immer nur die Hälfte der Pro-Tours in einer Folge haben. Aber sei es drum. Der Sieger heute hieß beim 7. Pro-Tour-Turnier des Jahres Chris Dobie im Finale. Mit 8-4 gewinnt er gegen Josh Rock. Gutes Zeichen für Josh Rock, für den es auch bisher kein einfaches Jahr war. Was gab es noch an Besonderheiten? Auf jeden Fall, dass Thibaut Tricol, der Franzose, das erste Mal, als ein Franzose in einem Viertelfinale steht. 4-6 verliert er da gegen den Finalisten Josh Rock. Und bester Deutscher ist Daniel Klose, der es immerhin bis in die letzten 32 schaffte. 4-6 geht es da gegen Ian White raus. Und natürlich, Ehre wem Ehre gebührt, Pascal Rupprecht holt wieder Preisgeld. Geht gegen, ja. Und das kann man ja auch noch durchaus als in Ordnung empfinden. Er gewinnt sein Erstrundenspiel, verliert dann gegen Stephen Bunting mit 3-6, hat ihm auch einen ordentlichen Fight geliefert. Also das ist auch ein gutes Zeichen. Sonst auch Pietrzko im Preisgeld, Tim Wolters im Preisgeld. Wen haben wir noch im Preisgeld? Rupprecht, genau, Clemens auch im Preisgeld, aber eben alle kommen nicht über die erste Runde hinaus. Zweite Runde natürlich.
Genau, das ist das Update aus Darts und Snooker. Aus der Leichtathletik habe ich nicht groß was zu berichten. Wir können uns jetzt über André Schöles Auftritt beim Berliner Halbmarathon aufregen. Wir können darüber sprechen. Kai Pflaume noch dazu, aber wir lassen es einfach mal bleiben und geben ab in die erste Werbeunterbrechung. Und danach geht es bei uns weiter mit Eishockey, Tennis und Formel 1 im nächsten Take. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder mit dem Eishockeysport, Benny. Denn da gibt's zum einen eine nordhessische Sache, die wir feiern können, und zum anderen eine Sache, die wieder fast niemand mitbekommen hat. Aber deswegen sprechen wir natürlich erst recht darüber. Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen findet aktuell statt und die deutschen Eishockey-Frauen haben sensationell gegen Schweden gewonnen und sind sogar auf dem Weg, den Gruppensieg zu holen. Und vor allem, das ist fast noch wichtiger, im Viertelfinale USA und Kanada, Goldfavorit und Gastgeber, jeweils nicht als Gegner zu bekommen. Als Gruppenabschluss geht es am Dienstag gegen China, aber das sind doch wirklich gute Neuigkeiten, die wir auch abseits des Geschehens in Kassel gerne hören und lesen.
Das ist definitiv. Und das ist natürlich auch sehr wichtig gewesen, dass man jetzt hier sogar gegen Schweden ganz knapp am Ende gewonnen hat mit 1-0, weil, das kann man jetzt nämlich schon sagen, der Gruppensieg steht schon fest. Hast du ja schon angesprochen. Ja. Und im Viertelfinale geht es deswegen eben nicht gegen USA oder Kanada, also gegen die großen Favoriten, wie man da, glaube ich, sagen kann, sondern eben gegen Aufsteiger China. Und das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht geht es hier also noch weiter für die Eishockey-Damen. Und das ist doch schon mal ganz schön. Genau, das ist natürlich auch wieder ein Event, was absolut unter ferner Liefen läuft. Das mussten wir leider auch mit Scham feststellen eben. Aber natürlich müssen wir darüber auch reden.
Genau, also ich hatte nur irgendwie so ein Highlight-Video mitbekommen, weil die Kollegen von Sport Deutschland TV das, glaube ich, zeigen im Moment. Da gab es ja auch noch einen interessanten Deal mit der Eishockey-WM der Männer, die ja auch nicht mehr allzu lange auf uns wartet, zusammen mit Magenta Sport. Ist also auch noch ein bisschen was an Spannung drin. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr und wird ja dann hoffentlich auch vielleicht noch über das Erreichen der ersten K.O.-Runde hinaus weitergehen. Da bleiben wir also dran am Puck, muss man ja sagen, und dann springen wir ins deutsche Eishockey-Geschehen. NHL, wie gesagt, gucken wir bei Zeiten auch nochmal drauf, aber das Interessante aktuell sind natürlich die DEL und DEL2 Playoffs. Ich würde sagen, wir starten mal in Liga 1 ganz kurz, da sind die Halbfinals noch am Laufen. Berlin führt gegen Straubing mit 3-1, da gibt es am Mittwoch Spiel 5. Und die Bremerhavener Fischtown-Pinguins sind gegen München 3-1 vorne. Da wird morgen Abend am Dienstag das 5. Spiel ausgetragen. Also Tendenzen sind klar, aber die Sensationen sind natürlich noch möglich. Aber Benny, aus deutscher Sicht, aus hessischer Sicht, aus nordhessischer Sicht, können wir sagen, Das Herz und die Nerven mussten einiges mitmachen. Nun ist immerhin klar, die Kasselaskis stehen im Finale der Playoffs der DEL 2 und haben es nun ab Freitag mit Regensburg zu tun. Und dann muss es ja endlich mal klappen mit dem Aufstieg.
Ja, also wenn nicht jetzt, wann dann, muss man fast schon sagen. Und ich würde sagen, es spricht gerade sehr viel für die Huskies. Man geht jetzt zumindest vom Endergebnis her 4-1, eben nicht über die komplette Spielzeit. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Der Konkurrent, der im Finale auf die Huskies treffen wird, das werden die Eisbären Regensburg sein. Und die mussten auch eine Partie mehr spielen. Vielleicht ist das auch noch so ein kleiner Vorteil. Dementsprechend, ich sehe hier eigentlich ganz gute Chancen. Zwei Partien gingen aber auch wieder in die Verlängerung, in die Overtime für die Huskies. Ich habe auch ganz ehrlich gedacht, als dann die Kaufbeurer dann zum 2-1 noch rankamen in Spielen, als sie die dritte Partie 3-2 in Overtime gewonnen haben. Ja. Nachdem die Huskies die zweite Partie in der Overtime mit 5-4 gewonnen haben, habe ich schon gedacht, ich krieg gerade Flashbacks, bitte lass es nicht wieder sich hochspielen bis
wie im Viertelfinale gegen die Lausitzer Füchse.
Ganz genau.
Wo es ja dann auch nochmal am Ende 7 Spiele, glaube ich, gegeben
genau,
hat.
Genau, da ging es in die volle Länge, genau, ja. 7 Spiele. Aber so kämpft man sich in 5 Spielen hier 4-1 weiter. Und jetzt geht's, wie gesagt, gegen die Eisbären Regensburg und komm, das muss doch jetzt mal reichen endlich, oder?
Ja, absolut. Ist auch krass, wie eng das ja da war, ja. Weil wir hatten im Viertelfinale in allen Serien immer 7 Spiele. In allen 4 Serien gab es 4 Spiele. Jetzt, wie gesagt, Kassel in 5 durch, Regensburg gegen Krimitschau 4-2 in 6 Spielen durch. Und jetzt, wie gesagt, hoffen und beten wir dafür. Freitag 19:30 in der Nordhessen Arena geht's los, Sonntag 17 Uhr und dann in der nächsten Woche die anderen beiden Ansetzungen. Also wir sind sehr, sehr gespannt und drücken die Daumen. Wir werden euch natürlich auch in der Insta-Story dementsprechend nicht nur mit Anfeuerungsrufen, sondern natürlich auch mit den Informationen versorgen. Und dann hoffen wir, dass wir nächste Woche schon mal die ersten Punkte, am besten ein 2-0 aus Kasseler Sicht, schon mal bejubeln können. Und dann machen wir weiter mit Tennis. Da haben wir einige auch kleinere Neuigkeiten. Wir fangen mal an mit Zahlen, Daten, Fakten, denn Roger Federer ist ein Rekord losgeworden. Dass Novak Djokovic Rekorde bricht, ist keine Neuigkeit, aber das ist mal ein Rekord, der vorher doch erwartungsgemäß lange bei Roger Federer stand. Und zwar ist Novak Djokovic jetzt der älteste Weltranglistenerste ever.
Ganz genau, Djokovic mittlerweile 36 Jahre und 321 Tage. Das heißt, er geht jetzt hier auf die 37 zu und ja, ist eben aktuell, vielleicht muss man auch sagen, noch der absolute Dominator. Ist natürlich Wahnsinn, was der in seinem Alter gerade noch abreißt. Aber das gehört eben auch zur Weit dazu. Gerade bekommt er doch auch so ein bisschen Druck von Jannik Sinner von hinten. Also was der bisher für ein Jahr spielt. Das heißt zumindest, der erste Platz vielleicht auf lange Zeit kommt dann Konkurrent auf ihn zu. Aber natürlich, vielleicht ist das auch die Partie, wo gerade alle drauf hinfiebern, auf die neue Generation gegen die alte Generation. Das sind die Spiele, die uns, glaube ich, auch alle begeistern. Und wo es auch zu dieser Partie kommen könnte, wäre eben in Monte Carlo, wo jetzt das nächste Tausender-Turnier ansteht. Djokovic natürlich in Runde 2 als Nummer 1 der Welt gesetzt. Und da mussten wir aus deutscher Sicht leider schon einige Spiele hinnehmen. Einige Niederlagen hinnehmen. Zum einen Yannick Hanfmann, der 0-6-2-6 gegen den Franzosen Fies rausgeht. Dominik Köpfer geht gegen den Holländer Griekspoor in 3 Sätzen raus. Auch das frühzeitig in Runde 1. Genau, und auch Daniel Altmaier geht gegen den Argentinier Cirundolo bereits in Runde 1 raus. Das heißt, Struff, der sich gegen Baez durchsetzt und eben Zverev, der sowieso in Runde 2 natürlich startet als ein sehr konstanter Spieler aktuell. Sind es wieder nur 2 Deutsche, die es in Runde 2 schaffen? Das haben wir in den letzten Wochen sogar auch natürlich deutlich besser bei den Männern erlebt. Aber wie nimmst du denn gerade so, ich sag mal, die Spitze beim Tennis wahr? Also meinst du, so ein Jannik Sinner kann jetzt schon Druck machen auf einen Djokovic oder braucht er noch ein bisschen?
Ja, vergesst mir Alcaraz nicht, ne? Den gibt's ja auch noch.
Definitiv.
Ich finde, die großen Duelle der Alteingesessenen, wir haben ja letzte Woche lang und breit über Andy Murray gesprochen, ja. Das ist ja das, was wir sonst eigentlich immer so als die Tennisnächte, wo du wirklich stundenlang vorm Fernseher sitzt, wahrgenommen hast. Gut, Nadal jetzt zum Beispiel hat Monte Carlo abgesagt, ja. Ist natürlich ein wichtiges Vorbereitungsturnier für die French Open und, Klammer auf, ja auch Olympia, das ja auch auf Sand gespielt wird dieses Jahr. Also mal gucken, ob wir den überhaupt noch wiedersehen. Ansonsten ist Djokovic ja dann quasi der Einzige, der davon übrig bleibt. Wenn Murray sich jetzt nicht wieder fit spritzt oder wie auch immer. Nadal, für den gilt ja das Gleiche. Hüfte, Oberschenkel, hier alles Mögliche. Dann sind es diese Generationenduelle. Djokovic gegen Alcaraz, Djokovic gegen Sinner, Djokovic gegen Zverev. Vielleicht kommt Thiem wieder hoch, wer weiß. Dann will ich, glaube ich, gar keine Abstufung machen, wen davon. Ich glaube, das wird hoffentlich ähnlich breit wie jetzt bei den anderen vier der alten Generation, dass wir dann mal Team haben, was ich ihm sehr, sehr wünsche. Mal Zverev haben, mal vielleicht ein bisschen häufiger Sinner und Alcaraz als die anderen beiden. Aber ich glaube, der Generationswechsel, der kann schon auch ordentlich Spaß machen. Und das wird dieses Jahr zwangsläufig, weil auch die anderen einfach nicht mehr dabei sind, richtig in die Vollen gehen.
Man kann nur hoffen, dass dieser Generationswechsel oder dieser Kampf der Generationen auch mit Rafael Nadal womöglich dann hoffentlich dann auch schon ab den French Open wieder stattfinden kann. Ist ja Wahnsinn, wie lange ihn das jetzt schon plagt. Und er hat sich schon mehrfach Ziele gesetzt, die konnte er jetzt nicht einhalten zu den Turnieren. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das nochmal reicht. Und wenn eine Rückkehr die beste Rückkehr wäre, dann wäre es vielleicht wirklich zu den French Open, die er ja schon 14 Mal gewonnen hat. Das wäre doch echt eine tolle Geschichte, wenn er sich da zurückmelden könnte. Das vielleicht auch mit einem guten Spiel und einem guten Ergebnis. Ich glaube, dass er direkt um den Sieg mitkämpfen kann, ist wahrscheinlich von der Kondition her noch etwas
kompliziert. Das ist Generalprobe für Olympiagold.
Genau, so.
Er holt in
Olympia
für Olympiagold.
Genau, und letzte Olympischen Spiele nochmal Gold holen und dann freuen wir uns alle.
Genau, was für die Terminlage vielleicht noch ganz interessant ist, am Ende der Woche, beziehungsweise nächste Woche Montag, starten dann auch die ersten beiden großen deutschen Turniere. Für die Herren sind die BMW Open in München auf dem Programm und bei den Damen geht es nach Stuttgart zum Porsche Tennis Grand Prix, also dass dann auch mal die Möglichkeit hautnah das Ganze zu erleben. Und was ist auch noch ganz interessant ist, es gibt ein Bestreben, das Herrendoppel attraktiver zu machen. Das Ganze soll in Madrid Ende April das erste Mal ausprobiert werden. Unter anderem sollen 16 Plätze für die Einzelrangliste für die Auslosung freigegeben werden. Das heißt, es gibt noch mehr Begegnungen zwischen den besten Doppel- und Einzelspielern der Welt. Das finde ich sehr interessant. Dann wird die zweite Turnierwoche etwas gestrafft, damit man das Ganze ein bisschen besser überblicken kann. Die Shot-Clock wird reduziert, um das Spieltempo zu beschleunigen. Und, was ich auch ein interessanter Punkt fand, freie Bewegung der Fans in der Arena während des Spiels, was das Erlebnis vor Ort angenehmer machen soll. Mal gucken, wie die das dann mit dem Sicherheitsaspekt und dem Ticketverkauf machen. Wird interessant. Mal gucken, wie viel Doppel wir dann zu sehen bekommen, aber da lohnt sich auch mal drauf zu achten, Ende April.
Definitiv. Ich meine, das ist ja auch was, worauf wir sehr Wert legen, spätestens dann bei den großen Turnieren, wie es dann
absolut
in den Doppeln aussah. Und da gibt es dann natürlich auch die ein oder andere interessante Geschichte, die dann wieder unter ferner Liefen läuft, wie einiges mehr auch. Genau, darüber lohnt sich's zu reden und dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt. Vielleicht wird's wirklich attraktiver. Ich meine, auch die Übertragungen werden ja nicht so gern angenommen von den Doppeln. Da liegt ja kaum Aufmerksamkeit drauf. Genau, wenn es sie überhaupt gibt, ist auch das Ding. Also ja, an sich eine gute Idee, finde ich. Gerade weil, also die Spieler, die in Doppel teilweise zig Turnieren Folge gewonnen haben, ich denke da natürlich an den Mies und Krawitz und Co. zurück, die kennt der
1920 French Open, ja.
Genau, die kennt der allgemeine Tennisgucker, der vielleicht nur die Einzel guckt, die kennt der im Zweifel gar nicht.
Ja, richtig. Der Sportschau-Artikel beginnt mit dem Absatz: Das Doppel ist eine im Tennis häufig unterschätzte, meistens am Rand eines Turniers ausgespielte und wenig beachtete Disziplin. Hierzulande wurde dem Doppel zuletzt von einer breiteren Öffentlichkeit ungewohnte Aufmerksamkeit geschenkt, als die deutschen Profis, du hast es angesprochen, Andy Mies und Kevin Krawitz das traditionelle Grand Slam-Turnier French Open zweimal in Folge gewinnen konnten. So, und ich finde, das können wir besser und das schon seit Jahren, deswegen sind wir gespannt, wie das wird. Wie gesagt, wir freuen uns auf die Grand Slam-Turniere. So, Tennis haben wir damit also auch besprochen. Dann gebe ich euch ganz schnell mal ein Formel-1-Update, Benny, denn es ist Historisches passiert. Seit über 100 Tagen gewinnt Max Verstappen mal wieder ein Rennen, Klammer auf, an einem Sonntag, Klammer zu.
Genau, das war vielleicht auch noch ganz wichtig als Zusatz. Ja, er gewinnt vor, also es gibt am Ende sogar einen Doppelsieg endlich mal wieder für Red Bull. Das gab es ja verhältnismäßig schon länger nicht. Hey. Mit Sergio Perez
zumindest auf 2. Nicht an einem Sonntag.
Zumindest nicht an einem Sonntag, das immer wieder, genau. Und Carlos Sainz auf 3, direkt gefolgt vom nächsten Ferrari mit Charles Leclerc. Also, ja, was soll man dazu sagen? Am Ende, ja. Ich habe gar keine Worte mehr. Es ist wieder ein Verstappen-Erfolg am Ende.
Ich kriege die Formel 1 gerade echt nicht. Also ich habe ja in meinem Praktikum jetzt zumindest auch mit den Praktikantinnen und Kolleginnen zu tun, die Formel 1 mit betreuen. Also ich habe jetzt auch im Zug so ein bisschen mitverfolgt. Also mich kriegt es echt nicht gerade. Mhm. Ich weiß nicht. Also so die News drumherum, das verfolgt man dann schon irgendwie so ein bisschen Cockpit-Gewusel hin und her. Nee, weiß ich nicht.
Aber
ich hatte schon echt Phasen, da war ich dann mehr am Start.
klar, sicherlich warst du auch an der Spitze spannender, aber ist es nur oder zu einem Großteil einfach die Geschichte um Max Verstappen oder ist es vielleicht geht's noch tiefer bei dir aktuell?
Ich weiß es nicht. Das ist ja genau das, was, also ich verstehe es ja selber nicht. Also ich meine, gut, natürlich ist man eher dabei geblieben, wenn Vettel vorne steht, jahrelang. Damit hat es ja angefangen bei mir. Aber ich habe halt trotzdem auch irgendwie recht häufig geguckt, als Hamilton alles gewonnen hat. Aber irgendwie ist es vielleicht auch einfach die Aussicht, okay, da kommt mal kein Rosberg, der ihm streitig wird. Oder da kommt mal kein Finale 2021, wo du dann auf jeden Fall guckst. Weil es einfach irgendwie von vornherein wirklich klar ist, was passiert. Und das war ja auch nicht immer so. Hamilton hat mit Vettel gebettelt, wie gesagt, hat den einen oder anderen Titel fast verloren. Ja, also jetzt bis auf den Startunfall ist ja wirklich nicht viel passiert. Joe, Ricciardo und Albon kommen nicht ins Ziel. Hülkenberg auf Platz 11. WM-Wertung, ja, auch relativ sparsam mit Veränderungen. Verstappen, Perez, Leclerc. Dahinter Sainz, Norris, Piastri, Russell, Alonso, Hamilton und Stroll. Das sind aktuell die Top 10 in der WM. Und es gibt natürlich auch schon einige Fahrer, die überhaupt noch keine Punkte geholt haben. Und da ist das größte Sorgenkind, ehrlich gesagt, Daniel Ricciardo. Über den mache ich mir schon so ein paar Gedanken, wie lange das noch so mit dem Formel-1-Zirkus bei ihm weitergehen kann, wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich tatsächlich ganz hinten die Geschichte. Das ist wirklich ganz bitter. Aber ja, es ist ja hatten wir im letzten Jahr, glaube ich, auch mit ein, zwei Leuten, wo wir echt, oder am Anfang der Saison hatten wir das ja sogar mit Lando Norris, der gut auch aufgrund des Wagens, aber grundsätzlich auch große Probleme hatte, überhaupt in die Punkte zu fahren. Aber ja, bei Ricciardo ist das natürlich noch viel tiefer, weil die Ambitionen bei ihm waren ja jahrelang ganz andere. Ich meine, er hat auch mal als Ziel ausgelegt, plötzlich um eine Weltmeisterschaft mitzufahren. Die Chance hat er nie bekommen. Aber die wird er auch wahrscheinlich nie wieder bekommen.
Lando?
Nee, Ricciardo meine ich.
Ach so, ja.
Aber die wird er eben auch nie wieder bekommen, so wie es scheint, weil er ist eben wirklich nicht nur vom Auto, sondern auch von seiner Fahrweise meilenweit entfernt, auch von den Punkten leider.
Ja, genau. Also vielleicht so ein bisschen Spannung und das finde ich ja doch eine Erwähnung wert, ist das nächste Formel-1-Rennen, denn in zwei Wochen geht es in Shanghai weiter. Und da ist ja tatsächlich seit 2019 kein Formel-1-Rennen mehr ausgetragen worden mit Corona und allen anderen Verzögerungen, die es da auf sich hatte. Wir haben es in den Jahren, als es noch dort war, ja gesehen, es kommt gefühlt niemand mehr an die Strecke als Zuschauer. Es fährt auch da sonst nicht großartig irgendwas. Also diese Strecke war ja damals schon sehr, sehr wellig. Habe ja auch mit einer von den Kolleginnen gesprochen. Und boah, das könnte auch einfach interessant werden, weil niemand hat aktuelle Daten von der Strecke. Die ist in einem maroden Zustand. Das hat sicherlich auch niemand großartig neu gemacht. Das könnte interessant werden. Wie gesagt, das dann übernächstes Wochenende China Grand Prix mal wieder in der Formel 1.
Ganz genau.
Und was auch noch eine spannende News ist, haben wir letzte Woche auch schon angerissen, Benni, dass Liberty Media die MotoGP übernommen hat und wir dann vielleicht nächstes Jahr ein gemeinsames Wochenende von MotoGP und Formel 1 sehen. Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Randnotiz.
Ja, genau, definitiv. Da tut sich gerade einiges, wenn es um die Übertragungen geht. Immerhin da, wo man etwas mit Spannung betrachten kann. Aber genau, ich glaube, wir sind alle jetzt auch nicht so traurig, dass nächstes Wochenende erstmal ein Wochenende mal wieder pausiert die Formel 1 und ich sehe gerade, dass David noch was sagen möchte.
Genau, und zwar zum einen, dass Yuki Tsunoda seit Kamui Kobayashi 2012 ist, der erste Japaner ist, der beim Heimrundenrennen wieder punkten kann. Und Mercedes macht mir Sorgen und es gibt viele Themen, die so ein Randinteresse wecken, aber irgendwie so die richtige Formel 1 brennen, das brennende Interesse ist gerade irgendwie nicht da. Aber ich glaube, das geht dir ja ähnlich, oder? Das hat sich bei dir nie so richtig entwickelt wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, also ich habe es zu lange nur sporadisch verfolgt, als es verhältnismäßig spannend war. Und gerade die letzten Jahre sind eben jetzt nicht unbedingt die Zeit, um sich in diese Sportart zu verlieben. Dementsprechend, genau. Das.
Der Drive to Survive-Hype ist irgendwie auch so rum, zumindest so in meinem Umfeld. Ja, weiß ich nicht.
Ja, alles hat auch mal irgendwann sein Ende. Ich glaube, viel epischer kann man das jetzt auch nicht mehr machen und man versucht sich dann immer noch selbst zu übertreffen. Aber wenn die Saisons eben so sind, wie sie aktuell sind, da lässt sich eben auch nicht so viel mehr ausquetschen, ne? Und ich glaube, deswegen geht da auch der Hype gerade aktuell so ein bisschen zurück, auch wenn es natürlich doch hin und wieder mal die ein oder anderen interessanten Insights sind.
Ja, genau. So, der Hype ist noch nicht vorbei, aber es gibt auch noch interessante Insights, könnte auch das Motto sein für unsere nächsten beiden Takes, denn nach der Pause geht es weiter mit Handball und Basketball und interessante und spannende Insights gibt es natürlich dann vor allem auch im Fußballteil. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Handball, Benny. Es gibt auch da wieder positive Neuigkeiten in puncto Großereignis bei den Frauen. In diesem Falle handelt es sich um die erfolgreiche EM-Qualifikation der deutschen Handballerinnen und, haltet euch fest, ein 46:9 der Mannschaft von Markus Gaugisch gegen Israel. Erstmals überhaupt erzielte ein deutsches Frauenteam mehr als 45 Tore in einem Spiel. Das ist der höchste Erfolg in der deutschen Länderspielhistorie.
Unfassbar. Also genau, mehr als 45 Tore wurden noch nie erzielt. Und genau, mit diesem Sieg hat man dann mal eben auch die Quali dann für das Hauptturnier der EM erreicht. Das kann man mal so machen. Deutlicher geht's ja wirklich kaum. Und also, das sind mal Zahlen in einem Handballspiel. Das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht oft gesehen. Ich habe gerade die Tabelle leider nicht vor mir. Mich hätte es interessiert, wie die Gegner tatsächlich gegen andere Teams abgeschnitten haben aus Israel. Aber das ist ja wirklich, also historischer Sieg, mit einem historischen Sieg zur EM, so lässt sich doch auf jeden Fall auch in den Sommer schauen.
Ja, absolut. Gute Besserung müssen wir da an die Spielmacherin Alina Kreisels ausrichten, denn die hat eine schwere Blessur am linken Sprunggelenk sich zugezogen. Das ist keine gute Nachricht in puncto Olympia-Qualifikation. Vom 11. bis zum 14. April gibt es nämlich ein Quali-Turnier in Neu-Ulm und da können sich die DHB-Frauen noch den Traum von Paris ermöglichen. Da also ja, ganz viel Daumen drücken. Dann gibt es noch eine weitere Abschiedsmeldung aus dem Handball, und zwar, dass Mikkel Hansen seine Karriere beenden wird im Sommer. Der 36-Jährige ist ja bei Aalborg unter Vertrag bis 2025, war dreimal Welthandballer, 2011, 2015, 2018. Dann ist er mit Dänemark Olympiasieger geworden, 2016, dreimal hintereinander den WM-Titel gewonnen, 19, 21 und 23. Dazu 2012 noch den EM-Triumph. Also, man könnte sagen, Olympia ist ein guter Abschluss.
Durchaus. Ich meine, er hat ja auch doch auch weite Strecken seiner Karriere, zumindest vor der Paris-Zeit und auch nach der Paris-Zeit, konnte er dann nochmal bei einem seiner Heimatvereine in Aalborg auch nochmal seine Karriere beenden. Auch das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Aber natürlich, gerade in der Zeit in Paris, ist er richtig aufgeblüht und zu dem Spieler hat er sich entwickelt, den wir am Ende eben alle kennen. Welthandballer. Was hast du gesagt? Dreimal, ne? Dreimal ist richtig, glaube ich.
Ja.
Also, das ist irre. Ich habe es ja auch nochmal vor mir, zu 11, zu 15, zu 18. Also, der hat das jetzt nicht nur in 3 Jahren aufeinanderfolgend geprägt, sondern er prägt den Sport eben wirklich auch über weite Strecken, über seine gesamte Karriere hinaus. Und mit 36 Jahren, hat er, glaube ich, einen guten Punkt gefunden.
Ja, genau. Dann gucken wir auf sportliche Geschehen. Oder vielleicht vorher noch ein Veranstaltungshinweis für ein Event im August in der Nordhessen Arena, wo unter anderem Kielce mit Andi Wolf, der SC Magdeburg und die MT Melsungen zusammen in der Nordhessen Arena Vorbereitungsturnier spielen. Du weißt, Benny, das erste Spiel, Handballspiel ever in der Nordhessen Arena durfte ich kommentieren. Und das als zweites hinten drauf zu setzen, finde ich eine richtig schöne Sache für die ja inzwischen dann Multisporthalle, ehemalige Eissporthalle in Kassel. Das ist auch ganz cool.
Das ist auch, also generell für die Region, die Dimensionen werden jetzt vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben, aber für die Region ist das so cool, dass solche Events jetzt direkt bei uns vor der Haustür gefühlt stattfinden. Ich meine, ja, wir sind ja jetzt auch fußballtechnisch nicht unbedingt in unserer Region so gesegnet, in unserem Teil von Hessen. Dementsprechend, ein echtes Highlight und wenn möglich, sollte man das eigentlich wahrnehmen.
Ja, absolut. Genau. Dann kommen wir jetzt aber wirklich zum sportlichen Geschehen. Wir starten mit der Bundesliga und die zum einen eine interessante Schlagzeile hat, nämlich dass Juri Knorr eventuell vor einem Wechsel ins Ausland steht. Der Vertrag in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen läuft noch bis 2026. Da werden wir dranbleiben. Aber den sportlich interessantesten Punkt finde ich das sportliche Ergebnis der Rhein-Neckar-Löwen vom vergangenen Wochenende, denn die haben in Wetzlar verloren, Benni.
In Wetzlar, ganz genau. Wetzlar steht damit aktuell durch diesen Sieg vor den Rhein-Neckar-Löwen. Also die tauschen da die Plätze.
Hätte man mir das im Herbst gesagt, ey, hätte ich nicht geglaubt. Niemals.
Irre, genau. Und das auch ja, nur in Anführungszeichen mit einem Spiel mehr. Das heißt, man ist da in dieser Saison wirklich auf Höhe der Rhein-Neckar-Löwen. Natürlich spricht das eher gegen die Rhein-Neckar-Löwen aktuell als für Wetzlar, weil die Rhein-Neckar-Löwen sich gerade auf Rang 11 befinden. Trotzdem eine tolle Geschichte, gerade, weil wir haben es schon die ganze Saison gesagt, es ist wichtig, sich in dieser Saison wieder ordentlich zu konstatieren, sage ich mal, für Wetzlar nach dieser schwachen letzten Saison. Am Anfang der Saison hat man gedacht, oh, hoffentlich geht das jetzt nicht nochmal in den Abstiegskampf, aber das sieht doch jetzt relativ solide aus. Und wenn wir schon bei den hessischen Teams sind, müssen wir natürlich auch über ein tolles Ergebnis von der MT berichten, denn sie holen einen Punkt gegen den Tabellendritten aus Flensburg. Gegen die SG Flensburg-Handewitt gibt es ein 25-25, das heißt, das nächste Bein wird Flensburg hier gestellt. Da geht wahrscheinlich nach vorne nicht mehr so viel, weil Magdeburg und die Füchse wirklich im Gleichschritt hier zumindest in den Kampf um die Meisterschaft schreiten. Die Füchse schlagen Göppingen am Ende mit 32-27. Ja, und am Ende bei Magdeburg ist es ein 40-31 gegen Stuttgart. Genau, so viel dazu. Der THW Kiel holt wiederum einen echt wichtigen Sieg, weil da geht es ums internationale Geschäft, wohlgemerkt. Gegen Erlangen am Ende auch relativ knapp 31-27. Das Spiel ist so ein bisschen sinnbildlich für die Saison von Kiel. Da hat man sich sicher mehr erwartet. Aktuell Vierter und ja, man ist da jetzt 10 Punkte schon hinter Magdeburg auf Platz 2. Also da geht nicht mehr viel weiter nach vorne. Umso wichtiger ist, dass es da gerade auch im Kampf gegen Melsungen um den internationalen vierten Platz geht, wobei Melsungen ja auch schon zwei Spiele mehr auf dem Konto hat und einen Platz hinter ihnen sich gerade bewegt.
Genau, und da bleibt es natürlich auch spannend, denn am Wochenende ist das Final Four für den DHB-Pokal. Das Halbfinale SC Magdeburg gegen Füchse Berlin sowie das Finale könnt ihr beides in der ARD im ersten sehen. Und das zweite Halbfinale ist natürlich nicht minder interessant, denn es heißt nicht nur, dass die SG Flensburg-Handewitt daran teilnimmt, sondern eben auch die MT aus Melsungen. Samstag 19 Uhr das Halbfinale, da drücken wir natürlich aus nordhessischer Sicht auch die Daumen. Wenn es dann müsste in Köln in der Lanxess Arena sein, ja dann hoffentlich um den Finaleinzug für das Spiel am Sonntag geht. Auch ein Spiel um Platz 3 gibt es noch am Sonntag. Außerdem auch übrigens die EM-Quali der Frauen mit am Start, also Montenegro bei den Frauen wird auch im ersten übertragen. Das ist eine ganz schöne Nachricht. Und dann kann ich euch aus dem Europapokal noch mitgeben, dass dann nach dieser Pokalpause dann in der übernächsten Woche die Champions League Viertelfinals starten mit Magdeburg und Kiel, die dabei sind. Und auch die Playoffs in der European League hatte ich euch ja versprochen oder letzte Woche geupdatet. Da ist es jetzt auch klar, dass sowohl die Rhein-Neckar-Löwen als auch Flensburg da dabei sind und die Füchse Berlin, also breit vertreten, da dann also die Viertelfinals auch im April. Und dann sind wir mit dem Handball soweit durch, freuen uns auf ein spannendes Final Four und gehen zum Basketball.
Ganz genau, zum Basketball. Denn auch da ist es nicht minder spannend, sogar eher, ja, doch auch noch spannender, weil da vorne geht's ordentlich rund. Man hat da die Bayern, man hat da Chemnitz plötzlich, die sich beide auf einer Wellenlänge befinden, beide punktgleich, wenn auch Chemnitz als Tabellenzweiter ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Und genauso spannend geht das auch aktuell weiter, denn beide gewinnen ihre Partien. Die Bayern gewinnen deutlich gegen Braunschweig mit 91-61 und die Niners Chemnitz, ja, einmal mehr eines der ehemaligen Top-Teams, vielleicht bei Bonn, muss man aktuell sagen, läuft ja auch nicht so gut. 80-66 schlagen sie auch Bonn und also Chemnitz, die Überraschungsmannschaft mit Fechter wohlgemerkt, die den Merlins Crailsheim einen ordentlichen Kampf liefern, am Ende 93-102 verloren und trotzdem können sie von den Playoffs weiterhin träumen. Fechter aktuell Sechster, glaube ich, also eine richtig gute Saison von den Aufsteigern wohlgemerkt, muss man ja sagen. Also richtig gut sieht es da auf jeden Fall aus. Was ist im Abstiegskampf los? Da ja, können sich auf jeden Fall, Göttingen muss die nächste Niederlage hinnehmen, da heißt es 67-75 gegen die Würzburg Baskets, die damit auf den vierten Rang springen. Was fällt dir noch auf? Also es gab ja auch den, es ist schon ein bisschen Abstiegskracher, Tübingen gegen die Rostock Seawolves, wo am Ende ja Tübingen mittlerweile vielleicht absolut in Richtung Abstieg geschossen wurde. Man kann es noch nicht sagen, ein Sieg zwar ja, wieder
alle gleich
Ufer
auf da unten.
Genau, ja. Also eng ist es tatsächlich da unten sehr. Ja.
Ja, ich war beim Spitzenreiter in der Halle, die Bayern gegen Braunschweig. Braunschweig steht ja auch irgendwie so im Tabellen nirgendwo, hat noch irgendwie die leisen Hoffnung, vielleicht die Play-Ins zu erreichen. Das wird eher schwierig. Ehrlich gesagt, ich war ja vorher beim Euroleague-Spiel gegen Barcelona, vor, ich glaube, 10 Tagen in der Halle. Das war schon echt anderer Basketball, ganz ehrlich. Also, was die da gestern verworfen haben, das war mitunter schon echt Wahnsinn. München jetzt, wie gesagt, mit einem Spiel weniger als Chemnitz auch eine Tabellenführung. Es waren 91-61. Boah, zwischenzeitlich war Braunschweig auf 10 ran, da dachte ich mir, okay, das kann irgendwie nochmal spannend werden. Zumindest war es gegen Barcelona dann nochmal spannend, aber neigen sie hier auf 30 nochmal weg. Hat mich jetzt irgendwie nicht so ganz vom Hocker gerissen, aber wenn ich mir die anderen Mannschaften, du hast die Chemnitzer ja angesprochen, international nochmal angucke, ich meine, Euroleague ist klar, die Bayern werden nicht mehr Platz 10 erreichen, die sind inzwischen wieder auf Platz 15 abgeschmiert, sowohl München als auch Alba haben beide zu Hause verloren in der Euroleague, einmal gegen Belgrad, einmal gegen Athen. Aber dafür sieht es in den anderen europäischen Wettbewerben, die nicht zum Einladungsturnier mutiert sind, ganz gut aus. Denn die Telekom Baskets Bonn führen in ihrem Champions League Viertelfinale, das wird im Best of Three ausgespielt, gegen Peris Thierry, wo auch immer das liegt, und dem Europe Cup, den gibt es auch noch. Da sind die Niners Chemnitz tatsächlich diese Woche ins Finale eingezogen. Die haben gegen Bilbao gewonnen und werden dort am 17. und 24. April gegen Başakşehir Kolej aus der Türkei das Finale im FIBA Europe Cup spielen. Also international sind die deutschen Mannschaften doch nicht vollends verloren.
Ja, was eine Geschichte, also was eine Saison für Chemnitz. Ich glaube, da kann man nicht genug loben, was die in dieser Saison bisher hinbekommen. Sensationell, und ja, die spannende Phase wartet da ja erst auf uns, weil ich meine, ja, wenn man auf die Tabelle auch nochmal schaut, ich meine, der Sieger der vergangenen Saison ist aktuell Fünfter mit Ratio Farm Ulm, und in den Playoffs kann natürlich sich auch alles wieder drehen. Also der ganze Vorsprung am Ende ist komplett egal von den Bayern oder von Chemnitz. Am Ende könnte genauso gut, Achtung, Rastafechter vielleicht ganz oben stehen, wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Und es gibt noch eine andere Sensation, denn sie haben es endlich mal geschafft. Die NBA-Saison neigt sich diese Woche dann wirklich mal dem Ende entgegen, und dann kann man da in den Playoffs auch mal wieder drauf schauen. Wie gesagt, wir fokussieren das jetzt erstmal auf Deutschland, aber wenn dann die deutschen Weltmeister, die auch in der NBA ja im Start sind, da in die heiße Phase eintreten, dann sind wir da dabei. Aber wirklich, die spielen ja jeden Tag, also ganz ehrlich, da fehlt uns auch der Basketballbezug, um da wirklich Anschluss zu halten. Aber da werdet ihr dann auf den Stand der Dinge gebracht. Wir sind damit am Ende für diesen Take und haben dann im Fußball eine Menge Themen, die sowohl auf einzelne Personalien fokussiert sind. Wir haben eine Trainerentlassung in der Fußball-Bundesliga. Wir haben ganz viele Wahnsinnsergebnisse, sowohl aus Liga 1 und 2, aber auch aus Liga 3. Wir blicken voraus auf den Europapokal, blicken zurück auf den türkischen Supercup und den DFB-Pokal. Also es gibt eine Menge zu besprechen. Bis gleich im Fußball.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball-Take. Und weil es in den beiden vorausgegangenen Abschnitten dieser heutigen Episode gut funktioniert hat, machen wir auch hier einfach mit den Frauen den Start in den Take und können bejubeln, dass es nach einem 2-0 Rückstand gegen Österreich am Ende noch zu einem 2-3 wurde. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft unter Horst Rubesch dreht das 2-0 für Österreich also in ein eigenes 2-3 und gewinnt ein wichtiges Spiel in Vorbereitung natürlich für Olympia. Man spielt auch noch gegen Island am Dienstag, das sind schon mal gute Zeichen. Und Benny, den Spielverlauf, den können wir uns für Heidenheim gegen Bayern am Wochenende auch schon mal merken.
Genau, den Spielverlauf merken wir uns. Spiel gedreht, Clara Bühl natürlich für mich auch die Frau des Spiels, mit 2 Toren natürlich direkt beteiligt an dem Drehen dieser Partie. 0-2 stand es am Ende, ne? Für Österreich. Am Ende gewinnt Deutschland mit 3-2 in der EM-Quali. ich meine, es spricht doch gerade auch sehr viel für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Damen. Auf den letzten Drücker noch gegen ein Top-Team wie die Niederlande die Quali vor Olympia hinbekommen. Jetzt auch diese Partie für sich entschieden. Also die Mentalität, die stimmt auch vor den Olympischen Spielen, die da auf uns warten. Und dieses Team macht auch einfach Spaß. Also Horst Rubesch scheint da einfach was hinbekommen zu haben, die Mannschaft einfach wirklich hinter sich bekommen zu haben, und es passt gerade einfach auf fast allen Ebenen.
Ja, Dienstag 18.10 Uhr dann im Tivoli in Aachen, auf dem Tivoli sagt man, glaube ich, zweiter Spieltag der EM-Quali, dann wie gesagt das Spiel gegen Island. So, dann haben wir noch ganz viele andere Themen für euch. Ich denke, wir gehen die Personalien vielleicht erstmal durch. Ehren Dingchi hast du mir unter der Woche geschickt. Wechsel. Das ist sicherlich für seinen Stammverein, er ist ja gerade nach Heidenheim ausgeliehen, vielleicht nicht die allerbeste Nachricht.
Ja, genau, für Heidenheim, wahrscheinlich auch die logische Konsequenz. Es ist natürlich auch für Dingchi ein nächster Schritt, ist ja mittlerweile auch schon 22. Und Heidenheim, natürlich, spielen eine hervorragende Saison und sind hier auf dem Papier nur 3 Punkte weg von Freiburg. Aber er wechselt nach der Saison zum SC Freiburg. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein typischer Freiburg-Transfer. Und das zeigt, auch nach Streich geht es personell ähnlich weiter. Günstige Transfers. Man bedient sich bei den kleineren Teams in der Bundesliga, wenn sich ein Spieler doch durchzusetzen scheint. Und ein Ehren Dingchi ist das natürlich. Der ist der Inbegriff des Erfolgs für Heidenheim, an einem Großteil der Tore auch beteiligt. 8 Tore, glaube ich, auch schon selbst auf der Habenseite. Das ist einfach wirklich eine sehr gute Saison von ihm, und ja, wie gesagt, passt einfach bei Freiburg auch ins Bild, oder?
Ja, absolut. Also das mit dem klassischen Freiburg-Transfer gehe ich mit, auch wenn Freiburg natürlich nächstes Jahr aufgrund der Abwesenheit von Christian Streich sowieso anders aussehen wird. Wie gesagt, wir gehen gleich die Liga-Events, unsere Vorortberichte und auch den Meisterschaftskampf, den man vielleicht auch gar nicht mehr so nennen kann, schon bei Leverkusen weiter ein, haben aber wie gesagt ein paar aktuelle News, die wir jetzt voranstellen. Thomas Letsch ist nicht mehr Trainer beim VfL Bochum, doch nochmal reingeritten worden in den Abstiegskampf. Richtige Entscheidung, ja oder nein? Und wenn doch, vielleicht doch schon zu spät?
Zu spät würde ich aktuell nicht sagen, auf keinen Fall, weil naja gut, dafür ist da unten echt alles drin. Das haben wir jetzt auch an diesem Spieltag wieder gesehen. Gegen den direkten Konkurrenten aber natürlich verloren. Das war jetzt auch, glaube ich, vielleicht auch in gewisser Weise der richtige Zeitpunkt. Weil Letsch war ja auch lange Zeit der Trainer, der Bochum überhaupt dahin geführt hat. Und das ins untere Mittelfeld, sage ich mal. Also er hat ja den Verein auch, nachdem Thomas Reis weg war, erstmal stabilisiert. Da schien ja Bochum auch schon im freien Fall gewesen zu sein. Ist ja auch ein ähnlicher Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre, wie bei Reis. Aber auf jeden Fall, ja, ich kann es absolut nachvollziehen, gegen Köln, gegen ein Team, was hinter ihnen steht, jetzt nochmal verloren. Und genau, wir haben ja auch nach der Hinrunde schon mit David darüber geredet. Es schien fast schon sicher, wenn das so weitergeht, okay, der Klassenerhalt wird frühzeitig gesichert, da sind zu viele Teams noch schwächer. Und genau, der Moment ist jetzt eben vergangen. Es sind nur noch 3 Punkte auf Platz 16, 4 Punkte auf Rang 17 auf Köln. Und die Tendenz, die geht eben steil bergab gerade.
Ja, absolut. Das würde ich so unterschreiben. Wir sind gespannt, wie es weiterentwickelt. Auf die sportlichen Ergebnisse kommen wir gleich zu sprechen. Die letzte Personalie vielleicht für den Take jetzt oder für den Abschnitt jetzt. Rudi Völler, Sportdirektor beim DFB, verlängert seinen Vertrag vor der Heim-EM bis nach der WM 2026 und hofft darauf, nicht nur Klarheit für seine eigene Person geschafft zu haben, sondern auch vielleicht Julian Nagelsmann dazu motivieren, doch nochmal weiterzumachen nach der EM.
Ja, ganz genau. Also ich muss gerade aktuell sagen, ich bin ja auch gerade relativ zufrieden mit der Arbeit von einem Nagelsmann, der ja auch von einem Rudi Völler geholt wurde. Und ich frage mich auch immer in gewisser Weise, was hat er am Ende zu verantworten und was haben andere zu verantworten? Das ist immer so ein bisschen intransparent von außen, deswegen wage ich da jetzt keine große Prognose, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber vor einem Turnier finde ich das immer ein bisschen komisch. Der Vertrag läuft sowieso darüber hinaus.
Das Löw-Phänomen.
Genau, das Löw-Phänomen. Und
ohne Not.
Genau, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt vor diesem Turnier sein muss, was ja doch auch
Nagelsmann-Signalwirkung, das könnte fast
das vielleicht, der einzige Grund sein. Das vielleicht noch am ehesten, aber es ist natürlich, dieses Turnier ist jetzt der Prüfstein. Wir haben jetzt zig Turniere in Folge gehabt, ab 2018, jedes Turnier. wurde in Anführungszeichen versagt. Und das ist jetzt der Prüfstein. Es scheint in die richtige Richtung zu gehen, aber jetzt muss geliefert werden. Und wenn das wieder ausbleibt, dann will ich die Diskussion nicht mitbekommen.
Ja, genau so schaut's aus. Dann blicken wir auf die sportlichen Ergebnisse der letzten Tage. Wir starten mit dem DFB-Pokal-Halbfinale Dienstag. Saarbrückens Sensationsweg endet dann doch zu Hause im Ludwigspark. 0:2 Niederlage gegen Kaiserslautern. Friedhelm Funke steht dabei, also dann im DFB-Pokal-Finale. Das ist auch wirklich eine wahnsinnige News, die ich mir im Jahr 2024 niemals hätte vorstellen können. Im anderen Halbfinale besiegt Leverkusen erwartungsgemäß Düsseldorf 4:0. Und bevor ich die Finalerwartungen von Benny erfrage, kann ich euch noch sagen, dass beim Finale in Berlin, das wurde heute klar, Bayer Leverkusen Heimrecht haben wird offiziell. Das heißt, die werden die Heimtribüne, die Heimkabine haben. Die werden in Heimtrikots auflaufen und die Fans werden im Marathontor sich aufhalten, während die Lautern-Fans in der Heimkurve der Hertha, also in der Ostkurve sind und in einem Sondertrikot anreisen werden. Aber wie geht das denn dann aus, wenn Alonso auf Funkel trifft?
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das müssen wir ja auch vielleicht nochmal festmachen.
25. Mai.
25. Mai, genau. Aber das müssen wir vielleicht auch nochmal festmachen. Dieser Spalt zwischen DFB-Pokal und zweiter Bundesliga. Wir dürfen nicht vergessen, dass Friedhelm Funkel gerade als Feuerwehrmann Funkel, mal wieder natürlich, auf Rang 17 in Liga 2 steht nach diesem Spieltag. Also die haben am Wochenende auch gegen den HSV verloren. Braunschweig ist vorbeigezogen. Das heißt, es könnte der Fall eintreten. Es ist natürlich konjunktiv, aber es könnte der Fall eintreten, dass Friedhelm Funkel den DFB-Pokal holt und in die dritte Liga absteigt. Und allein deswegen würde ich mich schon freuen, wenn genau das beides eintritt. Aber ja, natürlich, ich persönlich glaube
Und das DFB-Pokalfinale zwischen den beiden Relegationsspielen des ersten FC Kaiserslautern liegt.
Irre. Ja, worauf liegt denn der Fokus, muss man auch sagen, ne? Also lässt man dann im DFB-Pokalfinale lieber die U19 spielen, um den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen, weil man eh weiß, dass man verliert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das geregelt werden wird.
Ja.
Aber auf jeden Fall.
Das wäre auch auf der anderen Seite terminlich übrigens sehr interessant geworden, wenn Düsseldorf gegen Leverkusen gewinnt, weil dann werden beide Teams, denn Düsseldorf kann auch in die Relegation kommen, dann werden die Relegationen verschoben worden. Mal gucken, was für Auswirkungen das hat. Aber ich denke, da ist Xabi Alonsos Team natürlich in der Favoritenrolle. Und dann blicken wir vielleicht einfach mal darauf, was am Fußballwochenende so passiert ist. Ein ganz kurzer Blick in Liga 3 sei gestattet, denn auch da können wir nicht nur eine Analogie zwischen Heidenheim-Bayern und den Frauen in der Nationalmannschaft ziehen, sondern auch zwischen unseren beiden Mannschaften, Benny, denn wir waren beide im Stadion oder Vor-Ort-Erlebnisse 2 und 3 folgen jetzt. Das zweite zuerst. Freitagabend war ich in Ingolstadt. Nicht mal 5000 Zuschauer im Audi Sportpark, aber gefühlt fast 1000 davon waren Arminia-Fans, lange in Führung gelegen. Dann gab es 5 Minuten Nachspielzeit, in der 6. Minute der Nachspielzeit dann allerdings den Ausgleich für die Heimmannschaft aus Ingolstadt. Also es hat sich wie eine Niederlage angefühlt, nur ein Punkt für die Arminia. Mannheim liegt zur Halbzeit 0:1 gegen Unterhaching zurück, gewinnt dann aber 6:1 und ist doch wieder punktgleich mit Bielefeld. Also ein Befreiungsschlag sieht anders auch aus, auch wenn es jetzt 5 Punkte Vorsprung sind auf dem Abstiegsplatz. Es bleibt also weiter spannend. Saarbrücken gewinnt übrigens in Dresden, die jetzt auch wirklich abgerutscht sind, nur noch Vierter. Also das ist nichts mit sicher geglaubter Aufstieg. Unfassbar, was die Aufsteiger da abliefern. Regensburg ist jetzt Tabellenführer, die beiden Aufsteiger Ulm und Münster auf der 2 und auf der 3. Also Liga 3 ist einfach nur bekloppt, da werden wir auch weiterhin drüber sprechen. Aber das Phänomen wird in Führung liegen und sich dann wie ein sicherer Sieger doch noch eine gefühlte Niederlage abholen, Benny. Das hast du bei Hannover gegen Schalke auch erlebt.
Ja, wieder ein später Nackenschlag gegen Hannover in Hannover, in der Heinz-von-Heiden-Arena, wie sie ja mittlerweile heißt, wie oft die schon umbenannt wurde, meine Güte. Aber darum geht es ja jetzt.
Fand ich sehr schön, dass bei euch in der Insta-Story nur Hannover 96 Stadion stand. Weil man gar nicht sicher sein kann, wie das Stadion
ist. Ja, genau. Hat. Das lohnt sich auch für Maps gar nicht mehr, das zu verändern, so oft wie das jetzt. Jetzt haben sie auch noch ihren Trikotsponsor geändert, zu Ulstra oder wie der Bums heißt. Sieht ein bisschen aus wie, um es mal vielleicht für die Zuhörer zu symbolisieren, sieht ein bisschen aus wie.
Aus TUI und HR mit einem Smiley.
Ja, vielleicht wie der TUI-Smiley auf Crack. Das ist so ein bisschen
Cannabis-Legalisierung.
Oder so, ganz genau. Aber jedenfalls, genau, eine Partie, die ich würde sagen, von der Fankultur her absolut erstklassig war, von beiden Seiten. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Schalke haben eine Choreo im Auswärtsblock gezeigt.
So geil.
Unfassbar. Ja, bestimmt, also offiziell waren es 15.000 Schalker. Ich bin mir sicher, dass es mehr waren. Und ja, auf der anderen Seite natürlich die legendäre Hymne 96, Alte Liebe. Und ja, die können natürlich auch ordentlich Stimmung machen. Es hat am Ende sehr viel Spaß gemacht. Also es war wirklich Kaiserwetter natürlich auch gestern.
Benni, ihr habt nur einen Punkt geholt. Schwärm nicht zu viel.
Ja, ich schwärme aber von den Umständen. Und dann eben auch die relativ frühe Führung. Uğur Traogo spielt das erste Mal von Anfang an nach vielen Wochen Aufbau nach seiner Verletzung.
Geiles Tor.
Sprintet 15, 20 Meter durch und knallt das Ding dann ins linke Eck. Der Mann ist Gold wert und wird, glaube ich, auch der Faktor sein, warum wir am Ende nicht absteigen werden. Da bin ich fest von überzeugt.
Der 17-Jährige in der 17. Spielminute.
Ganz genau. Und Schalke hat die erste Halbzeit dominiert, hat dann aber, ja, wie immer, plötzlich aufgehört, Fußball zu spielen. Hannover kam wieder und dennoch fällt das Gegentor äußerst unglücklich. Es ist am Ende ein Eigentor, es war nicht Cedric Teuchert, wie überall angekündigt. Es war am Ende Paul Seguin, der in Top-Stürmer-Manier fast schon das Ding per Pike ins eigene Tor ballert. Er wollte das Ding zur Seite klären. Fußball ist eben ein schneller Sport, ärgerlich, und das war die 81. Minute. Das heißt, am Ende wieder nur ein Punkt, wenn vielleicht auch ein Sieg verdient gewesen wäre. Und wenn man dann auf die Tabelle guckt, David, ist es auch noch knapper als bei dir. Du hast immerhin 5 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Bei uns sind es 3 auf Lautern. Das Gute ist, es kommen noch einige direkte Konkurrenten auf uns zu. Ich glaube, unter anderem spielen wir auch gegen Hansa Rostock noch. Da gilt es dann natürlich, die Punkte auch zu holen. Das wird verdammt spannend. Und ja, wir können dann vielleicht auch direkt zum Rest der Liga gehen. Denn Osnabrück drückt von hinten plötzlich wieder. Die leben noch.
Koshinat-Effekt.
Unfassbar.
Koshinat.
Der späte Koshinat-Effekt. 2:0 gewinnt man gegen Greuther Fürth, die damit natürlich komplett endgültig aus dem Aufstiegskampf mittlerweile raus sind. Braunschweig wiederum verliert aber gegen Fortuna Düsseldorf, die sich damit weiterhin auf Platz 3 vorm HSV befinden. St. Pauli muss...
Kein Shining-Effekt.
St. Pauli muss eine Niederlage hinnehmen. 1:2 gegen Karlsruhe SC, der jetzt auch wieder so ein bisschen hinten drückt, auch ja, wenn der Abstand dann zum HSV schon wieder 6 Punkten beträgt. Aber ja, es passiert doch einiges noch in dieser zweiten Liga und es macht doch auch gerade ordentlich Spaß.
Genau, Rostock gewinnt unten noch, ist jetzt punktgleich mit Wiesbaden und einen Punkt hinter Schalke auf der 15. Also ja, ich habe bei Liga 3 gesagt, das ist Wahnsinn, das kann Liga 2 auf jeden Fall genauso. Kampf um die Meisterschaft ist vielleicht wieder offen, weil Kiel in Nürnberg ungefährdet 0:4 gewinnt und auch recht früh schon recht deutlich in Führung geht. Also da immer auch gerne ein Auge drauf haben. Und dann kommen wir zum Erstligaspieltag Nummer 28, Freitagabend, Frankfurt gegen Werder Bremen. Fast schon ein erwartungsgemäßes Unentschieden. 1:1, wieder einmal viel zu wenig für das, was die Eintracht eigentlich können sollte. Man ist jetzt 9 Punkte hinter Dortmund und 6 Punkte vor Augsburg. Man kann echt nicht glauben, dass Hoffenheim, Freiburg und Augsburg jetzt punktgleich hinter der Eintracht sind und alle irgendwie um Europa mitkämpfen, während die Eintracht das dann nicht geschissen kriegt, mal einigermaßen weiter Polster aufzubauen. Während es für Werder Bremen ja vielleicht jetzt nochmal in Richtung abwärts geht, aber ehrlich gesagt ist es relativ egal, man ist ja jetzt auf einem Level mit Gladbach. Für Frankfurt kommt mir oft immer noch viel zu positiv weg gerade, gefällt mir gar nicht.
Nee, spielerisch reden wir ja fast wöchentlich drüber und trotzdem muss man sagen, es sind noch 6 Spiele und es sind 6 Punkte Vorsprung auf Augsburg, Hoffenheim und Freiburg. Das ist in erster Linie nichts, aber was wir bisher bei Frankfurt gesehen haben, ist, plötzlich gewinnt man dann eben doch ein Spiel, wo man dachte, wie haben die das denn gewonnen? Und die werden, also ich glaube nicht, dass da ein Team von diesen drei Teams dahinter sich jetzt noch hervortut. Ich weiß nicht, ich sehe da keins mit einer Konstanz, die größer ist als Frankfurt aktuell.
Spielt noch gegen Stuttgart, dann direkt gegen Augsburg, dann gegen die Bayern, Leverkusen, Gladbach und Leipzig am Ende. Es geht leichtere Rechtsprogramme.
Ja, da hast du absolut recht. Aber also, wenn man gegen Augsburg die Punkte holt, wenn man, okay, gegen Gladbach.
Das direkte Duell. Ja, es ist Wahnsinn. Also, dass Augsburg Wahnsinn. Da oben mitkämpft, Wahnsinn. Das ist eine Unverschämtheit.
Es ist eine Unverschämtheit, aber das muss man auch dazu sagen. Sie spielen ja auch für ihre Verhältnisse eine verdammt gute Saison, Augsburg. Ja. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Wieder über ihren, ja, ich glaube, das kann man absolut sagen, über ihrem, über ihre Qualität abgeliefert bisher in dieser Saison. Auch wenn man jetzt gegen Hoffenheim 2-1-3 verliert, um das mal vorwegzunehmen. Und da können wir auch direkt in das restliche sportliche Geschehen gehen. Vielleicht kann man da auch den Sonntag jetzt einfach schon mal wegnehmen, wenn wir schon Hoffenheim Augsburg gesagt haben. Gladbach gewinnt im Team der, ja, wie kann man das sagen, im Spiel der ja nicht genutzten Möglichkeiten, glaube ich, zwischen zwei Teams, die eigentlich viel mehr könnten, aber nicht wollen. 3-1 gegen Wolfsburg. Wolfsburg damit, huch, auch nur noch 2 Punkte weg von Bochum. Was passiert denn da eigentlich? Und ja,
für Trainerwechsel, haben wir schon drüber gesprochen.
Genau. Trainerwechsel. Aber genau, Gladbach orientiert sich in Richtung Mittelfeld. Wie gesagt, da wird nichts mehr passieren.
Genau, und dann kommen die ganz dicken Themenbrocken. Lustig, mit was wir hier anfangen und was jetzt am Ende kommt. Dann machen wir es doch mal so. Leverkusen hat 16 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München an der Tabellenspitze. Leverkusen kann an diesem Sonntag bereits Meister werden, wenn ganz viel gut läuft, sogar schon am Samstag. Man gewinnt ein ganz ungefährdetes 0-1 sicher, dann doch bei Union mit einer nicht gegebenen roten Karte gegen Trimmel. Wahnsinn, dass das nicht gegeben wird. Ich glaube, am Ende ist es ein Elfmeter, der das 0-1 für Leverkusen markiert. Also man geht weiter der Meisterschale entgegen. Das wird ein wahnsinniges Wochenende, womöglich mit heulendem Kallmund und was man da alles noch so sehen kann. Freiburg ist sehr, sehr früh in Leipzig ist sehr, sehr früh in Freiburg deutlich geworden und hat 1-4 auswärts gewonnen. Mainz, der Bo Henriksen-Anzündeffekt hat gewirkt, denn sowohl Mainz als auch Köln gewinnen unten im Keller. Damit Darmstadt wahrscheinlich doch jetzt endgültig sicher abgestiegen. 4-0 Mainz gegen Darmstadt und Köln holt einen sensationellen 3-Punkte-Zuwachs. Denn man gewinnt zu Hause 2-1 gegen Bochum. Damit ist Bochum jetzt nur noch 4 Punkte vor Köln. Davy Selke hat sich den Fuß gebrochen. Das ist die Wehmutsnachricht. Aber das könnte sich fast nochmal komplett drehen. Dann geht Bochum direkt runter und Köln hält die Klasse. Alles möglich.
Ja, das wird nochmal richtig spannend. Wie gesagt, Wolfsburg gesellt sich da offensichtlich nochmal dazu. Also jetzt verliert man gegen Gladbach. Wie gesagt, das sind, ja gut, es sind 5 Punkte auf Mainz, aber auch das ist nichts mehr, wenn dann ein Team wie Mainz oder eben auch jetzt Köln vielleicht auch nochmal eine kleine Serie von 1-2 Siegen in Folge hinlegen. Ne? Also da ist ordentlich Spannung drin, aber ja nicht nur da, wenn schon ja kein Meisterschaftskampf. Es gibt dann immerhin um den Kampf um Platz 2 oder 3 oder um Platz 4 oder 5. Wenn man nämlich die Topspiele anschaut, du warst natürlich im Sky-Studio als Stuttgart im Signal. Nee, du warst ja sogar in der Arena. Nee,
war ich nicht. Ich war im Stadion.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja beim Jubiläum vom Westfalenstadion.
Bei Sky gilt auch immer noch, das Stadion ist unser Studio. Grüße nach Ismaning.
So ist es. Und ja, du hast sehen können, wie beim Jubiläum des Westfalenstadions ja, Dortmund die nächste Niederlage einfahren musste. Am Ende 0-1 gegen Stuttgart und damit verliert übrigens Dortmund auch ja, den 4. Platz an Leipzig endgültig und jetzt ist man plötzlich 5. Was ist denn da los?
Die Schwaben, was ist denn da los? Die Schwaben haben den Stadiongeburtstag gehörig versalzen, aber man kann durchaus sagen, es geht vollkommen in Ordnung. Natürlich wären 1-1 auch gerechtfertigt gewesen. Man munkelt in Fußball-Deutschland, Nico Schlotterbeck hätte einen möglichen Ausgleich sogar auf dem Fuß gehabt. Aber ich bin einfach komplett positiv fertig von diesem Samstagabend, weil ich sowas noch nie in meinem Leben erlebt habe, so eine Stimmung im Stadion. Ich meine, über 81.000 Menschen reagieren auf eine Situation, die der Schiri dann pfeift oder singen im Vorfeld. Gut, haben dann vielleicht nicht 81.000 mitgesungen, You Never Walk Alone. Dann gibt es diese sensationelle Stadion-Choreo, die komplett über alle Tribünen drüber geht. Es ist unglaublich toll gewesen, diese Fans mitzuerleben, dieses Spiel mitzuerleben und vor allem auch die Auswärtsfans mitzuerleben. Es waren locker so 8000 Stuttgarter Fans mit dabei, die nicht nur im TV, sondern auch im Stadion für mich wirklich lauter waren mitunter als die Dortmund-Fans. Und die stehen ja auch auf keiner nicht ganz so kleinen Tribüne dort auf der Süd. Also unfassbar spektakuläres Topspiel, von dem ich ja eigentlich gesagt hatte, es fallen mindestens 5 Tore oder ich weiß nicht, für wen es am Ende 3-2 ausgeht. Am Ende ein Auswärtssieg für die Stuttgarter, aber auch das zieht sich bei mir durch die Saison. Ich sehe oft Stuttgarter Auswärtssiege. Ich war beim einen der wenigen Frankfurter Heimniederlagen dieses Jahr. Da hat auch Stuttgart da gewonnen. Und da gab es damals, das war, oh Gott, irgendwann im Winter, das erste Mal so wirklich diesen Saison, diesen Song aus dem Fanblock in Stuttgart mit Nach all der Scheiße geht's auf die Reise Stuttgart international. Und die Art und Weise, wie sich diese Lautstärke in diesem Song von damals in Frankfurt jetzt zu in Dortmund entwickelt hat, ist Wahnsinn, weil es ist einfach Realität inzwischen, dass es so kommen wird. Am Rande übrigens noch, es gab ein ganz lustiges Plakat, denn Schwaben international, man hofft natürlich jetzt darauf, dass sowohl Stuttgart als auch Kaiserslautern gemeinsam im Europapokal spielen, aber das ist eine andere Geschichte. Also unglaublicher Abend, aber das war ja nur der Gipfel eines wahnsinnigen Spektakelbergs, der sich da am Nachmittag aufgetürmt hat, denn nicht nur die Frauen haben in Länderspielen 3-2 noch gedreht, sondern auch der erste FC Heidenheim in Person von unserem Athleten der Woche, Tim Kleindienst, der nach einer guten ersten Halbzeit der Bayern auf der Ostalb ein 3-2-Sieg von Heidenheim über den FC Bayern München besiegelt. Unglaublich.
Und wie fix das auch ging, ne? Also, ja. Man denkt vor der, pünktlich vor der, pünktlich mit Halbzeitpfiff knallte Gnabry per Kopfball das Ding zum 2-0 ins Netz in Heidenheim und man denkt schon, okay, die Partie ist jetzt schon zu Ende. Ja, und genau das, dieser Doppelschlag in der 38. und 45. Minute, den gab es dann in noch kürzerer Zeit auf der anderen Seite bei Heidenheim nach der Halbzeit, nämlich in der 50. Minute durch Sessa und dann eben eine Minute später nur auf Vorlage von Jan-Niklas Beste das 2-2 eben durch Tim Kleindienst.
Die Vorlage würde ich mir gerne einrahmen und ins Wohnzimmer hängen.
Absolut.
Unglaublich.
Unfassbar. Und ja, am Ende ist es dann in der 79. Minute eben nochmal Kleindienst, der dann sogar den Siegtreffer per Linksschuss ja, festmacht. Unfassbar gegen die Bayern. Ich weiß nicht, wie du Thomas Tuchel beim Interview erlebt hast, aber boah, da ist keine Emotion mehr im Gesicht. Der Mann hat keine Ahnung mehr, was der da überhaupt macht.
Gar nicht, da habe ich Choreo geguckt.
Ach so, fair, guter Grund, fair enough. Ja. Aber also Wahnsinn, was da los ist, was das für eine komische Saison auch ist. Heidenheim, die jetzt wirklich, ja, also einen Platz im Mittelfeld eigentlich sicher haben und die Bayern, die gegen einen Aufsteiger verlieren, obwohl sie 2-0 geführt haben. Also das ist nicht mehr meine Bundesliga.
Ja, absolut. Ich finde es einfach nur lustig. Also jetzt stell dir mal vor, die Bayern werden nicht mal Zweiter. Es ist einfach geil und ich gönne den Stuttgartern das auch wirklich von Herzen. Ja, das ist wirklich geil. Eine Sache noch zur Bundesliga-Spieltag, das habe ich eben noch vergessen. Der Hasenhüttl-Effekt scheint ja auch dann verpufft zu sein. Wir haben den Sieg von Gladbach angesprochen. Wahnsinn auch, dass die in Wolfsburg gewinnen. Wie gesagt, da neuer Trainer war in Bremen erfolgreich, jetzt zu Hause dann. Nicht mehr. Wie gesagt, Bayern 04 Leverkusen kann an diesem Wochenende das erste Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Fußballmeister werden. Auch das hätten wir vor diesem 29. Spieltag, den wir ja dann doch erst haben, mit 16 Punkten Vorsprung so in der Art und Weise auch nicht erwartet. Wer hat das schon? Unglaubliches Bundesliga-Wochenende. Genau, was haben wir jetzt noch vor der Nase? Und zwar ganz viel Europapokal. Natürlich auch da die Bayern mit einer nicht geglückten Generalprobe. Thomas Tuchel hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, morgen ist keine Liga. Man ist in London gefragt bei Arsenal. Und parallel dazu gibt es noch das Monsterspiel Madrid gegen City. Borussia Dortmund hat es dann am Mittwoch mit seiner Champions League-Aufgabe zu tun. Und am Donnerstag haben wir natürlich auch wieder die Mannschaft von Xabi Alonso dabei in der Europa League Viertelfinale zu Gast bei West Ham. Ja, italienisches Duell Mailand-Rom, Liverpool-Atalanta gibt es noch und Lissabon gegen Marseille.
Ganz genau. Ja, Leverkusen hoffen wir natürlich nur das Beste, dass sie da als, ja, als der einzige deutsche Verein, der da noch dabei ist, ja, die deutsche Fahne oben halten. Und ja, jetzt geht es auch natürlich in der Champions League richtig in die Vollen. Das ist doch, das sind die Partien, auf die wir uns alle freuen. Barcelona gegen Paris, Real gegen Man City oder auch Arsenal gegen
Ortega.
Bayern. Was?
Mit Ortega.
Also diese eine Szene.
Ja, gut, unfassbar, dass du es ansprichst. Ja.
Also wie er da, ich weiß gar nicht, wer es war, aber wie er da per Hackentrick noch den Stürmer nach einem misslungenen Rückpass austrickst, es ist unfassbar. Was kann der eigentlich nicht, der Mann?
Ich liebe diesen Mann, das ist unglaublich toll.
Also echt Wahnsinnsgeschichte und genau, mit Ortega vielleicht jetzt auch nochmal in der Champions League. Ach, Ich freue mich da sehr drauf auf die Partien. Atletico gegen Dortmund ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir ein K.O.-Duell zwischen den beiden Teams sehen, wenn ich mich nicht irre. Also das wird vielleicht auch spielerisch, naja, die quälendste Partie, weil wir alle kennen Atletico und wir kennen auch Dortmund in der aktuellen Verfassung. Dementsprechend glaube ich, das ist vielleicht die Partie, auf die wir uns, natürlich gucken wir da gerne drauf als wegen eines deutschen Teams, aber für mich ist es irgendwie auch schon, weil es so ein Kracher ist, Real gegen Man City.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein Monsterspiel. Generell finde ich aber auch interessant, was in Fußball-Europa sonst noch so los war, die Tage. Ich weiß nicht, was du mitbekommen hast. Türkischer Supercup ist nach einer Minute abgebrochen worden. Fenerbahce gegen Galatasaray, da gibt es also nichts Großes. Ansonsten gab es unfassbar viele Traditionsduelle und Derbys. In Schottland zum Beispiel, Rangers gegen Celtic ist 3-3 ausgegangen. Mhm. Feyenoord Rotterdam hat Ajax Amsterdam 6-0 geschlachtet. ganz, ganz wahnsinnig, was hier wieder los war. Übrigens, noch aus Spanien ist was Historisches passiert. Es gibt keinen mallorquinischen Pokalsieger. Denn, wenn ich mich nicht irre, hat Bilbao das erste Mal seit den 80er Jahren wieder einen Titel geholt. Die gewinnen nämlich 4-2 im Elfmeterschießen des spanischen Pokals. Und das ist wirklich für den Verein auf jeden Fall auch was Historisches, weil die hat man mit einem Titel wirklich nicht so ganz auf dem Schirm. Seit 2009 fünfmal im Finale gestanden, 2003 hatte Mallorca gewonnen und nun gewinnen die Basken zum 24. Mal den spanischen Pokal. Aber, wie gesagt, das erste Mal seit 1984.
Ja, und vor allem die Basken ist ja zumindest auch Programm, ne? Also wenn man zu den Dortmundern die Dortmunder sagt oder die Basken oder die Schalker die Schalker. Aber bei den Basken, es sind ja wirklich Basken, weil der gesamte Verein besteht ja nur aus baskischen Fußballern. Das ist ja doch auch ein interessanter Fakt jedes Mal wieder bei Bilbao, dass die darauf so sehr achten. Und interessant, dass es mit diesem Aufgebot jetzt auch für den Pokalsieg reicht. Also spannende Geschichte.
Ja, absolut. Genau. Ich lese gerade, Nadal war auch vor Ort, der war Mallorca-Fan, ist mit im Stadion gewesen in Sevilla, im alten Olympiastadion, wo Deutschland damals die 0-6-Klatsche gegen Spanien bekommen hat. König Felipe VI. Hat die Trophäe überreicht. Also ja, ist ja Wahnsinn. So, dann, wie gesagt, europäische Ligen, denke ich, sparen wir uns heute mal. Wie gesagt, Europapokal wird spannend genug. Wobei, eine Sache noch. Manchester United scheint kein guter Gegner für Jürgen Klopps Liverpool zu sein. Nach der Niederlage im FA-Cup-Finale nun nur ein 2-2 in der Liga. Das heißt, es bleibt weiter wahnsinnig eng an der Premier League-Spitze. Arsenal wieder Tabellenführer, 71 Punkte, genau wie Liverpool, City dahinter mit 70 Punkten. Es bleibt unfassbar eng.
Ja, auch da wieder, ich glaube, wir haben es im Biergarten in Hannover gestern ein bisschen gesehen. Zur Halbzeit hat ja Kloppo sogar geführt und war da auch echt erleichtert, dass es dafür die Führung gereicht hat. Aber genau, am Ende reicht es wieder nicht gegen Man United, die ja auch wirklich wieder eine unfassbar schwache Saison bisher spielen. Und für Liverpool, es wäre ein Big Point gewesen im Kampf um den Titel und ja, ärgerlich.
Ja, genau. Ich denke, dann wären wir somit durch. Ihr dürft euch gerne nochmal den Trick von Stefan Ortega Moreno gegen Jean-Philippe Mateta angucken. Und dann ganz viel Freude bei diesen spektakulären Europapokalpartien. Vielleicht wird er nächstes Jahr sogar Nummer 1 bei Manchester City, wer weiß. Das überlasst man meinen Träumereien und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit natürlich dann hoffentlich auch dem ersten beiden Siegen für die Kassel Huskies in der DEL2 Playoffs. Also ganz, ganz viel zu gucken, zu besprechen, auch nächste Woche hier.
Ganz genau, sonst natürlich in dieser Woche auch wieder ein paar Reels, wenn auch nicht aus dem Stadion, oder liege ich da falsch, David?
Ich bin bisher nicht, dass ich wüsste, alles gut.
Okay, genau, aber auf jeden Fall Reels kriegt ihr auf Instagram, onthepitch_pod, aber auch auf TikTok mittlerweile, wo es ja auch ganz gute Resonanz immer gibt. Genau, und ansonsten gebt uns 5 Sterne auf Spotify, da freuen wir uns auch sehr drüber und dann hören wir uns nächsten Montag ganz klassisch wieder. Bis dahin.
Ihr, euer Benni und David. Tschüss.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.